Ja, danke für die freundliche Begrüßung. Wie schön, dass wir alle hier sein können, dass jede und jeder von uns gesund genug gewesen ist und jetzt noch ist, um hier zu sein. Das ist ja so selbstverständlich gar nicht. Die Grippewelle hört man, nimmt zu. Und nicht nur die Grippe, diese komische Krankheit, die mit C anfängt, wohl auch irgendwie wieder. Und dann ist es gut, dass wir erstmal hier sein können. Meine Corona-Krankheit, also ich hatte eine bisher, liegt schon so fast anderthalb Jahre zurück. Ich dachte dann irgendwann, gut, dann musst du das halt auch nochmal durchmachen. Und ich habe darüber nachgedacht, wie ich dabei gebetet habe. Ich habe davor nicht gebetet, Herr, mach, dass ich nie Corona kriege. Aber als ich krank war, habe ich dann schon gebetet, ich möchte schnell wieder gesund werden und ich möchte auch keine Spätfolgen behalten. Das habe ich gebetet, das andere aber nicht, dass ich nie an Corona erkranke. Warum nicht? Wo kommt der Unterschied her? Warum habe ich das eine gebetet und das andere nicht? Ich glaube, es liegt daran, dass ich nirgends eine Verheißung von Gott gefunden habe, die besagt, du wirst niemals krank werden. Sowas verspricht Gott nicht. Das andere aber, dass wenn wir krank sind, dann um Genesung beten dürfen, das hat Gott durchaus versprochen. Gottes Verheißungen, die machen den Unterschied. Ihr kennt es vielleicht auch, ihr habt ja bestimmt ab und zu ein Gemeindefest, vielleicht eher in der wärmeren Jahreszeit. Und wahrscheinlich ist es so, dass dann viele auch um gutes Wetter beten. Ich frage mich aber, wie betet man? Mit Hoffnung, ja, aber glaubt man wirklich ganz fest, es kann gar nicht anders sein, als dass es jetzt die Sonne scheint? Ich habe gebetet und Gott kann gar nicht anders es machen, als dass es jetzt nicht regnet. Also ich bete jedenfalls nicht mit so einer ganz festen Überzeugung. Warum nicht? Ja, weil wir keine Verheißung von Gott haben, dass er uns immer gutes Wetter schenkt. Also Gottes Verheißung, Gottes Versprechen machen den Unterschied. Wenn Gott uns eine Verheißung gegeben hat, dann stehen wir auf festem Boden. Und wenn nicht, dann haben wir auch keine feste Gewissheit für irgendetwas. Wir haben vielleicht noch eine Hoffnung, aber keine feste Gewissheit. Gottes Verheißungen, Gottes Zusagen, seine Versprechen, sie sind ein Kraftpaket für unser Leben. Das ist das Thema der Predigt. Können wir das vielleicht als Präsentation gucken oder muss ich hier drücken? Da ist sie. Dankeschön. Ich weiß jetzt gar nicht, an wen es gelegen hat, an mir oder an euch. Jedenfalls ist sie da. Gottes Versprechen sind ein Kraftpaket für unser Leben. Und zwar helfen sie uns beten, die Verheißungen. Sie helfen uns, Entscheidungen zu treffen. Und sie machen uns klar, wer wir eigentlich sind. Sie zeigen unsere Identität. Und darüber möchte ich heute gerne sprechen. Lass uns dazu in einen Bericht aus der Bibel gehen, aus dem Ersten Testament. Treten wir zum Volk Israel hinzu, in einem besonderen Moment seiner Geschichte. Das Volk Israel hat Gott ja vor allem durch eine bestimmte Erfahrung kennengelernt. Gott hat es befreit, als die Sklaven in Ägypten gewesen sind. Und Gott hat seine Leute trockenen Fußes durch das Meer hindurchgeführt. Und jetzt sind sie frei. Gott kümmert sich um sie. Er führt sie durch die Wüste. Er versorgt sie mit Essen und Trinken. Und er spricht mit ihnen. Er zeigt ihnen, wie sie leben sollen. Gott spricht nicht mit jedem Einzelnen unmittelbar, sondern er spricht durch Mose, durch den berufenen Anführer. Damit das funktioniert, damit Mose Gott hören kann, muss er sich ziemlich viel Zeit nehmen. Jetzt ist er schon 40 Tage lang weg, 40 Tage oben auf dem Berg Sinai, 40 Tage lang unsichtbar. So unsichtbar, wie Gott auch die ganze Zeit unsichtbar ist. Ja, ja, Gott hat ihnen geholfen, aber sehen kann man ihn nun mal nicht. Den Israeliten wird langweilig und sie werden ungeduldig. Sie brauchen jetzt etwas zum Angucken und Anfassen. Sie wollen ein Götterbild aus Gold. Das soll ihr Gott sein. Aaron, der Bruder von Mose, der fertigt es an. Und dann feiern sie ein rauschendes Fest. Dort unten, während oben Mose auf dem Berg vor Gott steht. Und nun erzählt die Bibel, wie es weitergeht. Der Herr befahl Mose, steig schnell hinunter, Dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, tut etwas Schlimmes. Es hat sich von den Geboten, die ich ihnen gegeben habe, abgewandt. Die Israeliten haben sich ein Kalb angefertigt, es angebetet, ihm geopfert und gerufen, dies ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Ich habe erlebt, wie eigenwillig dieses Volk ist, fuhr der Herr fort. Und nun lass mich. Ich will meinen Zorn über sie kommen lassen und sie alle vernichten. Dich will ich jedoch zu einem großen Volk machen. Aber Mose flehte den Herrn, seinen Gott, an. Herr, warum willst du dein Volk in deinem Zorn vernichten, das du doch mit so großer Macht und starker Hand aus Ägypten geführt hast? Die Ägypter werden sagen, Gott hat sie in die Berge geführt, um sie dort zu töten und zu vernichten. Lass ab von deinem schrecklichen Zorn. Gib dein Vorhaben auf, solch ein Unglück über dein Volk zu bringen. Denk an deine Diener, Abraham, Isaak und Jakob, denen du geschworen hast. Ich werde euch so viele Nachkommen schenken, wie es Sterne am Himmel gibt. Ihnen werde ich dieses Land, das ich euch versprochen habe, als ewigen Besitz geben. Da tat es dem Herrn leid. Und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie kommen. Das angedrohte Unheil. Ja, Unheil ist vielleicht berechtigt. Gott hat genug von seinem Volk. Und ist das nicht verständlich? Wie soll man nicht sauer werden, wenn man so viel für jemanden getan hat und er sagt dann, ach, ist mir egal, ich wende mich jetzt jemand anders zu. Die Israeliten tanzen um ihre goldenen Götzen und tanzen Gott zugleich auf der Nase herum. Sie feiern ein rauschendes Fest, sie essen und trinken und lachen ihrem Gott dabei frech ins Gesicht. Davon hat Gott jetzt genug. Deswegen spricht er Mose an. Und habt ihr gemerkt, was für eine Chance Mose gerade verpasst hat? Gott sagt ja, Schluss jetzt, ich verlasse mein Volk und mache dich zu einem neuen Volk. Gott will den Reset-Knopf drücken und Mose jetzt ganz groß herauskommen lassen. Mit einem zahlreichen Volk. Das war bisher die Zusage an die Glaubensväter Abraham, Isaak und Jakob gewesen. Nun aber bekommt Mose diese Riesenchance, an ihre Stelle zu treten. Mose, der neue große Stammvater. Aber Mose will nicht. Mose denkt, das kann Gott doch gar nicht machen, nach all dem, was er schon für sein Volk getan hat. Und so fängt Mose an, mit Gott zu reden. Mose betet. Und damit wird es für uns interessant, denn beten tun wir alle. Wir beten, wenn wir krank sind, wenn wir Sorgen haben, wenn jemand aus der Familie eine Prüfung hat, wenn Krieg ist. Wir beten, wenn die Gemeinde vor größeren Veränderungen steht. Da drüben habt ihr so eine Fürbittewand, habe ich gesehen, auch eine Form zu beten. Wir haben viele Anlässe zum Beten. Was hilft uns dabei? Was können wir bei Mose beobachten? Wenn Mose hier betet, hat er sich ja eigentlich etwas ganz Unglaubliches vorgenommen. Er möchte Gott von dessen Vorhaben abbringen. Er möchte Gott seine Pläne ausreden. Mose tritt dem Allmächtigen, dem unendlich Weisen, dem unerreichbar klugen Gott gegenüber und sagt, überleg dir das nochmal bitte, ich hätte da eine bessere Idee. Geht's noch? Geht's noch kühner? Wenn Mose damit durchkommt, dann hat er wirklich einen Dreh gefunden, wie man beten kann. Mose hat drei Argumente. Erstens, du hast doch schon so viel investiert. Du hast uns aus Ägypten befreit. Soll das alles umsonst gewesen sein? Zweitens, was werden die anderen sagen? Die denken, du hast uns rausgeführt, ins Gebirge gebracht, nur um uns dort zu vernichten. Ja Gott, wie sieht das denn aus? Und drittens, denk daran, was du Abraham, Isaak und Jakob versprochen hast. Denk an deine Verheißungen. Die ersten beiden Argumente sind Diskussionsargumente. Da kann man wiederum was darauf antworten. Und wie es für Mose ausgehen würde, wenn Gott in die Debatte einsteigt, ja, das kann man sich denken. Aber das dritte Argument ist anderer Art. Mose sagt, Gott, du hast es doch selbst gesagt. Du hast dich doch festgelegt. Du hast es doch versprochen. Und darüber kann man eigentlich nicht mehr debattieren. Was also ist das Besondere, wenn Mose betet? Mose beruft sich auf Gottes Versprechen. Und das ist der erste Punkt, um den es geht. Verheißungen, seine Versprechen, sie machen unser Gebet stark. Wir haben beim Beten immer dann festen Boden unter den Füßen, wenn wir uns auf eine Verheißung stellen können. Die Verheißungen sagen uns, was Gott schon immer gewollt hat. Und wenn wir dann beten und dabei Gott eine Verheißung präsentieren, dann sagen wir, hier Gott, du willst es doch auch. Schau mal, in deinem Wort steht das doch. Du hast es uns doch gesagt. Auf dem Boden von Gottes Versprechen können wir ganz anders auftreten. Wir sind zuversichtlicher. Wir können der Stimme des Zweifels etwas entgegenhalten. Und die Stimme des Zweifels, die kennt ihr doch auch, oder? Ich weiß, was ich von Gott erbitten möchte, aber will Gott mir das wirklich geben? Oder habe ich mir das vielleicht alles nur selbst ausgedacht? Und will Gott gerade mein Gebet erhören, wo ich doch so oft versage, ihn so oft vergesse, oft so verwirrt bin und manchmal meine, ich hätte ihn noch gar nicht richtig kennengelernt? Und dann sollte Gott mein Gebet beachten? Wenn ich auf mich selbst schaue beim Beten, dann fallen mir viele Gründe ein, warum Gott mich nicht erhören sollte. Aber wenn ich auf seine Versprechen schaue und mich darauf fokussiere, dann bin ich nicht mehr bei mir und bei meinen Defiziten, dann bin ich bei Gott und bei dem, was er über sich selbst gesagt hat. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht. Das ist ein Haus drüben in Grundschüttel. Und beim Spazierengehen ist mir diese erleuchtete Treppe aufgefallen. Wie würdet ihr versuchen, in dieses Haus hineinzugehen? Würdet ihr rechts rumgehen und gucken, ob da vielleicht an der Seite eine Keldertür offen ist? Oder würdet ihr ganz links den Grashang raufklettern, um auf die Rückseite zu gelangen und eine Terrasse suchen? Ich würde jedenfalls die Treppe nehmen. Das ist der hell erleuchtete Zugangsweg. Da weiß ich, dass ich nicht stolpere. Das ist der Weg, der mich zur Haustür führt. Jeder andere Weg wäre doch ein bisschen dumm, wenn das Haus so einen Treppenaufgang hat. Was dieser Treppenaufgang für das Haus ist, das sind Gottes Versprechen für unser Beten. Gottes Zusagen sind der hell erleuchtete Weg bis zur Tür. Ich bete am stärksten, wenn ich nicht um Gottes Verheißungen drumherum rede, sondern in der Mitte des Verheißungsweges gehe. Warum wird mein Beten stärker? Es wird auch deshalb stärker, weil ich mich konzentrieren kann. Ich fokussiere mich auf das, was Gott versprochen hat und halte mich nicht so lange mit den Dingen auf, für die es keine klare Verheißung gibt. Wie war das bei Mose? Er hatte von Gott ein Angebot bekommen, und zwar, dass Gott aus seinen Nachkommen ein großes Volk machen würde. Was soll Mose dazu sagen? Nun, ein Gebetsanliegen konnte er ziemlich schnell aussortieren, nämlich dieses. Ach Herr, wenn du mit mir einen neuen Anfang machen willst, dann segne mich bitte, gib mir Weisheit, lass meine Frau und mich fruchtbar sein und bewahre unsere vielen Nachkommen. So ein Gebet wäre vielleicht folgerichtig gewesen. Bloß dafür lag keine Verheißung vor. Die Verheißungen Gottes galten Abraham, Isaak und Jakob und all deren Nachkommen. Und wenn Mose sich darauf konzentriert, was Gott früher schon gesagt hat, dann verzettelt er sich nicht in irgendwelchen wünschenswerten Dingen, die interessant sind, aber auf denen kein Versprechen liegt. Werde ich in meinem nächsten Urlaub durchgehend schönes Wetter haben? Ich weiß nicht, ob jemand von euch irgendwann einen Skiurlaub vorhat, braucht man ja ein bisschen Schnee. Das wäre doch schön. Aber soll ich meine Gebetsenergie auf etwas bündeln, was Gott so gar nicht zugesagt hat? Vielleicht lieber nicht. Kann mein Urlaub zu einer Zeit der tiefen Begegnung mit Gott werden? Oh ja, dafür stehen die Chancen gut, denn Gott hat versprochen, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann will ich mich von euch finden lassen. Also merkt ihr den Unterschied? Verheißungen schaffen Klarheit in unseren Gebetsanliegen. Wir können uns fokussieren und diese Nebendinge wären so eine Art geistliche Energieverschwendung. Die kosten uns nur Kraft und haben keine Klarheit. Wird Gott mich von meiner Krankheit heilen? Gottes Wort sagt, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Der Herr wird den Kranken aufrichten. Damit ihr geheilt werdet, das ist meine Absicht, das ist mein Ziel. Gottes Verheißung lautet, der Herr wird den Kranken aufrichten. Aufgerichtet werden, das kann mal weniger als komplette Heilung sein. Trotzdem passiert etwas Gutes. Es kann aber auch mehr, weit mehr sein als komplette Heilung. Gott wird aufrichten, wie auch immer. Diese Verheißung ist die hell erleuchtete Treppe beim Gebet für Kranke. Also Verheißungen machen das Gebet stark, sie machen es fokussiert. Verheißungen können aber noch mehr. Zweitens, Verheißungen bringen Klarheit bei Entscheidungen. Mose stand ja vor einer Weggabelung. Von diesem Moment an könnte sein Leben komplett anders weitergehen. Er könnte seinen frustrierenden und kraftraubenden Job als Anführer Israels aufgeben und stattdessen neuer Stammvater werden. Das wäre stressfreier, eine deutlich angenehmere Tätigkeit. Dazu muss man erstmal nur mit seiner Frau ins Bett gehen. Wie trifft Mose seine Entscheidung? Er achtet darauf, welcher Weg von Gottes Verheißungslinie vorgezeichnet ist. Und diese Verheißungslinie führt über Abraham, Isaak und Jakob und nicht über Mose. Also, Mose bekommt ziemlich schnell Klarheit. Er kann ziemlich schnell eine Entscheidung treffen und er kann ziemlich schnell eine eigentlich verlockende Möglichkeit ausschlagen. Gottes Versprechen helfen bei Entscheidungen und diese Kraft haben Gottes Versprechen heute auch noch. Auch heute helfen sie uns für Klarheit bei unseren Entscheidungen. Zum Beispiel so: Ich merke, dass der Stress steigt, der Druck auf der Arbeit ansteigt. Und ich neige unwillkürlich dazu, ja, noch ein bisschen mehr sich anstrengen, noch eine Schippe drauflegen. Ich neige auch dann dazu, mich zu verkrampfen und merke das zu spät. Ist das der richtige Weg, noch mehr zu tun und das, was in der Woche zu Hause liegen geblieben ist, vielleicht am Sonntag nachholen? Oder soll ich lieber innehalten, einen Schritt zurücktreten, Stille suchen, trotz des Stresses? Worauf liegt die größere Verheißung? Auf Fleiß oder auf Stille? Worauf liegt die größere Verheißung? Und wie entscheide ich mich? Oder ein anderes Beispiel. Du fragst dich, soll ich es mit diesem Menschen noch einmal im Guten versuchen? Wirklich noch einmal? Ist das nicht vergebliche Liebesmüh? Werden wir jemals miteinander zurechtkommen? Frage: Was für Verheißungen hat Gott in so einer Situation gegeben? Es gibt zum Beispiel diese Verheißung aus dem Jakobusbrief: Für die, die Frieden stiften, sät Gott die Frucht, die man dann ernten kann, Gerechtigkeit. Für Friedensstifter sät Gott etwas und es kommt etwas dabei heraus, eine Verheißung. Also was folgt dann daraus für deine Weggabelung in deiner Frage, wie soll ich mit dem Menschen umgehen? Oder andere Situation. Du hast vielleicht frustrierende Erfahrungen mit anderen Christen gemacht. Glaubensgeschwister haben dich verletzt. Du hast es vielleicht mit einer anderen Gemeinde versucht, aber dort bist du nicht so richtig reingekommen. Und im Hauskreis, in den du gegangen bist, da hat man dezent angedeutet, dass du nicht so richtig da reinpasst. Was jetzt? Wäre es nicht besser, deinen Weg als Christ allein zu gehen? dich geistlich zu ernähren durch gute Bücher und coole Predigten aus dem Internet und durch Bibel-TV? Reicht das nicht aus? Aber worauf liegen Gottes Versprechen? Verspricht Gott dir Wachstum in der Isolation oder in der Gemeinschaft? Sagt dir der gute Hirte, ich werde mein geliebtes Schaf auf seinem Weg über Stock und Stein führen und ihm wunderbar grüne Wiesen zeigen, nur für es allein? Oder sagt Gott, ich bin der gute Hirte für die ganze Herde und ich bewege mich inmitten meiner Schafe? Was sagt Gottes Wort darüber, wie Christus Gestalt annimmt, wie er sich verkörpert? Ist nicht die Gemeinde der Leib Christi, die Verkörperung von Christus? Das wäre eine Verheißung. Das ist eine Verheißung. Und Verheißungen können also Klarheit in solchen Entscheidungen bringen. Es sind Weggabelungen und wir müssen abwägen. Und eine sehr ergiebige Frage ist, worauf liegt eine Verheißung oder worauf liegt die größere Verheißung? Auch das gehört also zu dem Kraftpaket, das aus den Verheißungen besteht. Wir hatten gehört, das Gebet wird stark durch Verheißungen und die Entscheidungssituationen können Klarheit bekommen durch Verheißungen. Und zu dem Kraftpaket gehört noch etwas Drittes, nämlich Verheißungen klären unsere Identität. Gottes Versprechen sagen uns, wer wir in seinen Augen sind. Und das brauchen wir dringend, dass wir das hören. Denn um uns herum sind viele andere Stimmen, die auch sagen oder sagen wollen, wer wir sind. Wer wir sind oder wer wir sein sollen. Und in uns drin sind ebenfalls Stimmen, die uns einflüstern, was für einer wir angeblich sind. Wenn ein Chef zu dir kommt und sagt, Sie sind doch einer meiner besten Mitarbeiter, dann kannst du dich fragen, ja, was will der jetzt von dir? Packt der noch eine Aufgabe obendrauf? Er sagt etwas über deine Identität, bester Mitarbeiter, super. Aber vielleicht hat er eine bestimmte Absicht dabei. Der beste Mitarbeiter ist der belastbarste Mitarbeiter und willst du das sein? Wenn du von deinem Lehrer den Satz hörst, na, bist du mal wieder schwer von Begriff, dann kann daraus eine Personenbeschreibung werden, die dir zeitlebens anhängt. Irgendwann glaubst du dann vielleicht selbst, dass du eben jemand bist, der schwer von Begriff ist. Eine Bemerkung gewinnt Kraft und maßt sich an, deine Identität zu beschreiben. Aber es ist eine falsche Anmaßung, das darf so ein Satz gar nicht tun. Oder jemand hat früher mal über dich gesagt, aus dem wird mal was ganz Besonderes. Und seitdem spürst du den Druck, immer besser sein zu müssen als andere. Du jagst einem Bild nach, das vielleicht gar nicht zu dir passt und es wäre eine Befreiung, wenn jemand zu dir sagt, nein, du musst nichts Besonderes sein. Wie finden wir heraus, wer wir eigentlich sind? Wer wir in Gottes Augen sind, durch das, was Gott über uns ausspricht, was er sagt, was er uns zusagt und die Verheißungen der Bibel, die geben uns hier Klarheit. Mose hat im Gespräch mit Gott diese Klarheit bekommen. Er wusste, nicht er ist Träger der Verheißung. Er ist nicht ebenbürtig mit den Stammvätern Abraham, Isaak und Jakob. Diese Zuschreibung darf Mose gelassen von sich weisen. Aber eine andere Identität, eine andere Berufung, die ist genau seine, genau die von Mose. Gott hatte ihn zum Propheten für das Volk gemacht. Und die Zusagen dafür waren Meilensteine auf Moses Lebensweg. Als Prophet spricht er von Gott her zu Gottes Volk und er betet für das Volk zu Gott hin. Du sollst der Stellvertreter des Volkes Gott gegenüber sein, so hatte es jemand einmal zu Mose gesagt. Das ist seine Berufung. Und genau diese Berufung lebt Mose jetzt im Gespräch mit Gott. Er ist da oben auf dem Berg, er handelt mit Gott und das zu tun, das ist seine Berufung. Er betet für das Volk, er tritt für das Volk ein. Und später heißt es über Mose, der Herr sprach mit ihm von Angesicht zu Angesicht wie einer, der mit seinem Freund redet. Gottes Freund, auch eine fantastische Identitätsbeschreibung. Also, auch das gehört zur Identität von Mose, Gottes Freund sein, Gottes Gesprächspartner sein und Prophet sein, Beter sein. Mose besinnt sich darauf, was Gott ihm zugesprochen hat, und deswegen weiß er, wer er ist und wer er nicht ist, und braucht auch hier keine geistliche Energieverschwendung zu betreiben, indem er einem Weg nachgeht, der für ihn gar nicht richtig ist. Gottes Verheißungen klären die Identität. Übrigens auch die Identität des ganzen Volkes Gottes. Israel, wer die Israeliten sind, das steht hier im Gespräch zwischen Mose und Gott, steht einen Moment lang auf der Kippe. Gott selbst hat in Frage gestellt, wer denn Israel eigentlich ist. Er sagt zu Mose: Hör mal, dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, tut da unten etwas Schlimmes. Merken wir, was passiert? Gott sagt: Dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast. Gott sagt, Israel sei das Volk von Mose. Gott will sein Volk abschütteln. Er ist ihm sauer. Aber Mose erkennt sofort, was da vor sich geht, und sagt: Nein, nein, warum willst du, Gott, dein Volk in deinem Zorn vernichten, das du doch mit so großer Macht und starker Hand aus Ägypten geführt hast? Also Gott sagt: Mose, dein Volk. Und Mose sagt: Nee, nee, Gott, dein Volk. Das ist so ein Hin- und Herspiel, so ein Ping-Pong. Mose spielt also nicht mit, was Gott anbahnt, dein Volk. Mose gibt das an Gott zurück. Er hält fest, Israel ist Gottes Volk. Und das kann selbst Gott ihm nicht ausreden. Warum? Wie kann Mose hier Gott Widerstand leisten? Weil Gott es längst vorher fest zugesagt hat: Ich werde euch zu meinem Volk machen und ich werde euer Gott sein. Das war seine Zusage am Sinai. Das hat Mose im Kopf. Also die Verheißungen klären auch unsere Identität als Volk Gottes. Und das ist für uns als Gemeinde von Jesus immer wieder wichtig und aktuell, dass wir klar sehen, wer wir sind. Wir sind, ich habe das eben schon erwähnt, der Leib Christi. Wir sind die Verkörperung von Jesus. Nicht nur eine zufällig zusammengewürfelte Menge von unterschiedlichen Menschen. Wir verkörpern Christus. Wir selbst würden es niemals wagen, uns diese Würde zuzuschreiben. Aber Gottes Wort schreibt sie uns zu. Gottes Verheißung klärt unsere Identität. Und das entscheidet dann darüber, wie wir uns selbst sehen, auch wenn wir einmal aneinander leiden. Unsere Identität wird geklärt. Und zu guter Letzt wird auch die Identität Gottes geklärt. Mose hält daran fest, wer Gott im tiefsten Wesen ist. Er hat vorher schon diesen Satz über Gott gehört und gespürt, auch als er am Dornbusch da gestanden hat vor Gott. Und er hat Gott kennengelernt, wenn er sagt: Gnädig bin ich über 1000 Generationen hinweg. Das ist die Selbstvorstellung, das ist die Visitenkarte Gottes. Gnädig. Und wenig später sagt Gott zu Mose: Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. So zeigt Gott sein Herz. Und jetzt hier oben auf dem Sinai im Gespräch mit Mose leuchtet diese Barmherzigkeit Gottes, die Mose kennengelernt hat, leuchtet an einer ganz kleinen Stelle auf, aber ich finde es total umwerfend. Es ist der Hammer, wie Gott sich hier zeigt. Als Gott da oben genug hat von seinem Volk, da sagt er: Ich habe erlebt, wie eigenwillig dieses Volk ist, und nun lass mich. Ich will meinen Zorn über sie kommen lassen und sie alle vernichten. Achten wir mal auf diese Worte. Gott spricht mit Mose und sagt zu Mose: Und nun lass mich. Der ewige Gott sagt: Und nun lass mich. Bitte lass mich jetzt tun, Mose, was ich vorhabe. Merken wir, wie unfassbar das ist? Gott bittet Mose um Erlaubnis. Bitte lass mich. Gott möchte das Einverständnis von Mose einholen. Wie verrückt ist das? Was ist das für ein Gott? Wie klein macht sich der große Gott hier? Wie sehr gibt er sich in die Hände der Menschen, dass er um Zustimmung bittet: Und nun lass mich. Also wenn das keine Barmherzigkeit ist, Gott nicht einfach loslegt, sondern die Erlaubnis erfragt. Und Mose? Er lässt ihn nicht. Mose widerspricht, denn er weiß, Gott ist doch voller Erbarmen. Er kann das doch gar nicht wollen, was er da im Moment vorhat. Mose kennt Gottes Herz. Woher kennt er das? Aus Gottes Verheißungen. Und darin liegt die Kraft. Liebe Gemeinde, Gottes Verheißungen sind ein Kraftpaket für unser Leben. Gottes Verheißungen sind die hell erleuchtete Treppe. Gottes Verheißungen zeigen uns den Weg. Sie machen unser Gebet stark, können uns fokussieren. Sie bringen Klarheit bei Entscheidungen, bei Weggabelungen, können wir abwägen, wo ist denn der Weg der Verheißung? Und sie klären unsere Identität, unsere eigene, die von uns als Gottes Volk und auch die von Gott selbst. Die Verheißungen machen uns immer wieder klar, was das Wesen Gottes ist. Setzen wir also alles auf Gottes Versprechen. Suchen wir sie in der Bibel. Und dann stellen wir uns auf diesen festen Grund. Amen. Gottes Herz, Gottes Barmherzigkeit, Gottes Vaterherz, das ist Grund genug, ihn anzubeten.